Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien hat Donald Trump ja gestern schon angekündigt, innerhalb von 48 Stunden wird er sich entscheiden, ob er Syrien angreifen wird oder nicht. Dass das passiert, das hält Christine Hellberg für wahrscheinlich.
Was Präsident Trump zeigen möchte, ist Entschlossenheit, vor allem innenpolitisch, denn er kritisiert ja seinen Vorgänger Präsident Obama genau dafür, dass der damals 2013 bei dem großen Giftgasangriff auch auf Ost-Ghouta eben nichts getan hat.
Christine Hellberg hat lange in Damaskus gelebt, von dort aus berichtet und sie schätzt uns dieses Thema nochmal ein in der Podcast-Ausgabe vom Update am 10. April. So eine richtig schöne, knusprige Pommes oder ein Keks. Schon spitze, ne? Ja, wenn ihr das mögt, leider Pech gehabt. Ab morgen gelten neue EU-Regeln. Stichwort Acrylamid. Das steht ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Und das bedeutet, die Pommes dürft ihr nicht mehr so heiß und so lange frittieren wie sonst. Welche Regeln gelten? Auch dazu gibt's die Infos bei uns. Und das hier, das kennen wir alle. 2, 3, 5 Sekunden und dann?
Es dauert wirklich ein paar Sekunden, bis man merkt, oh, da setzt eine Schärfe ein und die steigert sich innerhalb der nächsten Minuten dann auch. Dann fängt man an zu schwitzen, die Nase läuft, die Augen tränen, man wird rot im Gesicht.
Jan Riering, der kennt sich bestens aus mit Chilis, die baut er nämlich selbst an. Und er gehört zu denen, die die schärfste Chilischote der Welt schon probiert haben, die Carolina Reaper. Wie das Ding so scharf geworden ist, all das erfahrt ihr im Podcast vom Update. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Es soll einen Giftgasanschlag gegeben haben am Wochenende in Syrien. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen im Update und eben auch, dass es schwierig ist, die Quellen einzuordnen. Und es ging auch darum, dass die USA einen Militärschlag nicht ausschließen innerhalb der nächsten 48 Stunden, so hieß es gestern. Die USA haben ja schon vor einem Jahr mit einem Militärschlag reagiert und zwar eben auch auf eine Giftgasattacke in Syrien. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zu einer militärischen Intervention kommt durch die USA? Das lassen wir uns mal einschätzen von Kirstin Hellberg, die ist Journalistin und hat lange Zeit in Damaskus gelebt und von dort aus eben auch berichtet. Für wie wahrscheinlich, Frau Hellberg, halten Sie das denn, dass es einen Militärschlag geben wird?
Ich denke, dass sich Präsident Trump jetzt tatsächlich so weit aus dem Fenster gelehnt hat und so viel angekündigt hat, dass da ein Militärschlag folgen wird. Er hat ja sogar seine Reise nach Südamerika abgesagt, jetzt um genau das vorzubereiten. Ich rechne mit einem symbolischen Militärschlag, also nicht mit einer wirklich großen koordinierten Aktion.
Symbolisch, können Sie es noch mal ein bisschen genauer sagen? Also ich meine, Militärschlag ist Militärschlag, oder nicht?
Das ist richtig, symbolisch in der Wirkung. Was Präsident Trump zeigen möchte, ist Entschlossenheit, vor allem innenpolitisch, denn er kritisiert ja seinen Vorgänger Präsident Obama genau dafür, dass der damals 2013 bei dem großen Giftgasangriff auch auf Ost-Ghouta eben nichts getan hat. Er hat eine rote Linie gezogen, nichts ist daraus gefolgt, deswegen will er sich entschlossener präsentieren, aber er möchte natürlich nicht wirklich in Konfrontation mit Russland gehen und deswegen symbolisch in dem Sinne, dass man jetzt einen Militärflughafen bombardiert, aber das wird nichts ändern an den Kräfteverhältnissen in Syrien.
Wie eindeutig ist das eigentlich für Sie, dass es wirklich ein Giftgasanschlag gewesen ist jetzt in Syrien und dass auch die syrische Regierung dafür verantwortlich sein soll? Weil das wären ja schon extrem wichtige Fakten, die man klären müsste vor so einem Militärschlag.
Auf jeden Fall. Also wir haben so verschiedene Quellen aus Duma, dass ich mit großer Sicherheit davon ausgeht, dass es einen Giftgasangriff gab und wahrscheinlich auch nicht nur mit Chlorgas, wie das ja durchaus Routine geworden ist in Syrien, sondern auch mit einem Nervengift, was wir an den Symptomen sehen der Betroffenen, also mit diesem Schaumvormund und die Pupillen, die nicht mehr reagieren. Also ich denke, den Angriff hat es gegeben, das können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, am Samstagabend, 19.30 Uhr, 20 Uhr. Mehrere Zeugen sprechen eben von einer Granate, die aus einem Hubschrauber abgeworfen wurde. Auch das wäre typisch für das Regime. Das Regime hat in der Vergangenheit eben auch Zylinder mit Chlorgas immer wieder abgeworfen. Und ich gehe von mindestens 46 Toten aus, das sind die, die auch namentlich bestätigt sind. Ich denke, dass es wahrscheinlich ist, dass das Assad-Regime dahinter steckt, weil es aus der Luft erfolgt ist, weil wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Giftgaseingriffe sind dem Regime schon nachgewiesen worden und Präsident Assad wollte Douma auf jeden Fall zurückerobern und das war eine zähe Angelegenheit und das hat er jetzt ja erreicht, weil die Rebellen, also diese islamistischen Rebellen, Jish al-Islam, ziehen sich zurück und so kann er sich einen Häuserkampf sparen, der dort womöglich sonst gedroht hätte.
Dann lassen Sie uns doch nochmal zurückblicken auf das vergangene Jahr. Da haben die USA ja eine syrische Luftwaffenbasis bombardiert, eben auch als Reaktion auf einen Giftgaseinsatz. Wenn es jetzt wieder so weit käme mit einem Militärschlag, was wäre denn dann das Ziel?
Im vergangenen Jahr ging es ja um Khan Sheikhoun. Damals sind mehr als 80 Menschen gestorben durch Sarin. Und die Täterschaft des Regimes wurde eindeutig nachgewiesen, ein halbes Jahr später allerdings nach den Recherchen, und zwar durch unabhängige Experten der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Da gab es eine Untersuchungskommission, die extra für Syrien eingesetzt war, die all diese Angriffe untersuchen sollte. Und nachdem das Ergebnis vorlag, hat Russland im Weltsicherheitsrat verhindert, dass das Mandat für genau diese Untersuchungskommission verlängert wird. Das heißt, eigentlich gäbe es eine Kommission, die jetzt sofort auch dorthin gehen könnte und das untersuchen könnte. Aber eigentlich hatte wohl Russland daraufhin kein Interesse mehr an solchen Recherchen. Was ich für naheliegend halten würde, dass die USA auch einen Flughafen, einen Stützpunkt bombardieren, womöglich der Stützpunkt Dumeir, der liegt in der Nähe von Damaskus und das ist genau die Basis, von der aus die Hubschrauber in den letzten Wochen immer aufgestiegen sind, um eben Ostruta zu bombardieren. Das wäre ein naheliegendes Ziel.
Was würde denn überhaupt so einen Angriff bringen, wenn wir jetzt einfach mal an die Bevölkerung in Syrien denken? Also würde das den Menschen in Syrien weiterhelfen?
Den Menschen würde das nichts bringen, denn das Regime lässt sich nicht beeindrucken von solchen, deswegen symbolischen Militärschlägen. Und insofern hat eigentlich nur Präsident Trump etwas davon innenpolitisch, weil er Entschlossenheit zeigt. Aber weder das Assad-Regime wird sich davon beeindrucken lassen, noch wird Russland da etwas dagegen unternehmen, wenn es bei einem beschränkten Militäreinsatz bleibt. Und es wird sich wahrscheinlich an den Kräfteverhältnissen, an den Machtverhältnissen im Land nichts ändern, denn der Westen ist eben nicht bereit, dort mehr zu investieren, auch militärisch nicht. Dafür hätte man ja auch 7 Jahre Zeit gehabt. Insofern wird sich an der Kriegsführung des Assad-Regimes auch durch einen solchen Militärschlag, wie wir ihn erwarten können, nichts ändern.
Christine Hellberg ist Journalistin und sie hat für uns eingeschätzt, wie wahrscheinlich ein Militärschlag der USA auf Syrien ist. Ihrer Meinung nach sehr hoch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst war es lecker und dann ging es ganz, 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 ganz schnell ab ins Krankenhaus. Das ist einem 34-jährigen Mann passiert in den USA. Der hat nämlich die Schote, einen der schärfsten Chili-Sorte der Welt, gegessen. Die Carolina Reaper ist das. Und dann hat er eben unfassbar starke Kopfschmerzen bekommen. Die Ärzte vermuten eben wegen dieser Schote. Dem Mann, muss man sagen, geht's zum Glück wieder besser. Trotzdem ist für uns so eine Frage übrig geblieben, und zwar die, wie bekommt man denn überhaupt eine Chilischote so scharf? Also wie kann etwas so scharf werden wie die Carolina Reaper? Unsere Reporterin Theresa Nehm ist heute mal zur kleinen Hobbybotanikerin mutiert, möchte ich sagen. Ja. Also Theresa, wie ist die Carolina Reaper so scharf geworden?
Sie wurde ganz simpel neu gezüchtet aus einer Kreuzung der Sorte Habanero und der Boot Cholochia. Und diese Sorte war 2006 sogar schon mal die schärfste Chili der Welt. Und diese Kreuzung aus diesen beiden Sorten hat jetzt also die Carolina Reaper ergeben. Und die ist seit 2013 die schärfste Chilischote der Welt.
Hat also quasi ihren Eltern den Rang abgelaufen. Ja. Mhm. Wie scharf ist die? Wie kann man das bemessen?
Also auf der Schärfeskala Scoville kommt die Carolina Reaper auf 2,2 Millionen. Das heißt so ungefähr, ich brauche 2,2 Millionenfach so viel Wasser wie zum Beispiel von der Carolina Reaper, um die Schärfe neutralisieren zu können. Ja,
okay.
So mal zum Vergleich, die bekannte Jalapeno, die braucht nur das 8000-fache.
Und die ist ja auch schon tierischer.
Ja.
Also finde ich auf jeden Fall. Das heißt, diese Kreuzungen werden immer schärfer.
Also genau durch diese Kreuzungen. Es gibt aber auch noch andere Methoden, hat mir Jan Riering erzählt. Er ist Gärtner im Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum und auch natürlich Chili-Liebhaber. Die haben da nämlich mehr als 100 Chili-Sorten im Botanischen Garten.
Ich suche mir jedes Jahr wirklich die schärfsten Früchte aus, die schärfsten von den schärfsten Pflanzen und sehe nur die Samen weiter aus. Wenn ich das über einen langen Zeitraum mache, kann ich das zu immer schärferen Pflanzen hinführen.
Also auf diese Weise werden keine unterschiedlichen Sorten miteinander gekreuzt, sondern es wird einfach selektiert, nämlich er sucht sich einmal die schärfste Sorte aus und züchtet die weiter.
Kann man denn den Schärfegrad der einzelnen Pflanze auch während des Wachstums beeinflussen? Geht das auch?
Ja, und das besonders Schöne für den Hobbygärtner, das ist nämlich ganz einfach ganz wenig gießen. Denn wenn man die wenig gießt, immer nur so ein bisschen, wenn die Blätter schon ein bisschen welk werden, dann werden die Schoten so richtig schön scharf.
Aha, warum ist das so? Warum liegt das?
Also für die Pflanze ist das eine ziemliche Belastung, wenn die wenig Wasser bekommt, hat mir Jan Riering erzählt.
Durch den Wasserentzug kriegen die Stress, die Pflanzen, und produzieren mehr vom Schärfestoff Capsaicin. Und außerdem sinkt dann auch der Wassergehalt in der Frucht, weshalb die generell schärfer wirkt.
So, und diesen selben Effekt bekomme ich übrigens auch, wenn ich da die Pflanze starker Sonnenstrahlung aussetze. Also wenig Wasser und sehr viel Sonne ergibt eine scharfe Schote.
Aber warum schüttet die Pflanze jetzt diesen Stoff aus bei Stress?
Die Pflanze befindet sich sozusagen im Überlebenskampf und hat da immer den gleichen Mechanismus, ne? Capsaicin produzieren, denn das ist so ein Abwehrstoff der Pflanze.
Die Chili will mit Capsaicin verhindern, dass sie von jedem x-beliebigen Tier gefressen wird. Die Früchte, die sollen nämlich von Vögeln verbreitet werden. Und Vögel schmecken die Schärfe nicht, tatsächlich.
Wenn so eine Maus zum Beispiel daran nagen würde, die würde die Samen einfach zerkauen, aber die schmecken Schärfe. Und der Vogel, der schluckt die einfach ganz runter, kackt die dann irgendwo anders wieder aus. Und so kann sich eben die Chili-Pflanze ganz einfach verbreiten.
Gut, jetzt ist das, glaube ich, jedem schon mal passiert, also mir auf jeden Fall. Man isst was, ja, und da ist eben Chili drin und dann stelle ich irgendwie nach den berühmten 5 Sekunden doch fest, Scheiße, ist viel zu scharf. Mhm. Was hilft dann?
Also was am besten hilft, haben Ernährungswissenschaftler an der Hochschule Fulda untersucht, und das ist tatsächlich Toast mit Mascarpone. Ja. Der Stoff Capsaicin ist nämlich fettlöslich, deshalb Mascarpone ist ja sehr fetthaltig, und das Toast funktioniert zusätzlich wie so eine Art Zungenschaber.
Ich dachte aber eigentlich immer, die Schärfe, die eigentliche, die sitzt doch in den Kernen, dann könnte ich die doch einfach rausmachen, oder hilft das gerne?
Tatsächlich habe ich das auch gedacht, und Jan Riering hat mich da eines Besseren belehrt.
Die Samen an sich produzieren keine Schärfe, sondern die Samen sitzen in so einem weißen Gewebe, Plazenta-Gewebe. Das kennt man auch von der Paprika, das ist dieser weiße Strunk. Das ist das, was die Schärfe produziert.
Ja, und weil das Plazenta-Gewebe so schön ölig ist, kommt dieses Capsaicin dann auf die Samen und dadurch werden die überhaupt erst scharf.
Jetzt habe ich immer mal wirklich wieder was dazu gelernt. Das sind gar nicht die Samen. Das ist dieses, wie nennt er das, das weiße Plazenta-Gewebe.
Ach so, ja.
Das macht die Chili so scharf. Vielen Dank für die Infos, Theresa Nehm. Wir haben von ihr erfahren, wie die Chilis durch bestimmte Kreuzungen immer schärfer werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist auch für einen erfahrenen Geschäftsmann und Profi wie Mark Zuckerberg eine unangenehme Situation. Der Chef von Facebook wird heute und morgen vom US-Kongress befragt. Klar, ne, wegen Datenmissbrauch durch Cambridge Analytica. Rund 87 Millionen Facebook-Nutzer sind ja davon betroffen weltweit. Zum ersten Mal öffentlich entschuldigt hatte Zuckerberg sich im März.
I'm really sorry that this happened.
Ganz kurz und knackig, und kurz vor der ersten Anhörung, da hat er nochmal eine schriftliche Aussage nachgelegt. Ich zitiere mal daraus. Mark Zuckerberg schreibt: Es war mein Fehler, es tut mir leid, ich habe Facebook gegründet, ich leite die Firma und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert ist. Wird trotzdem nichts daran ändern, dass Zuckerberg von Abgeordneten und Senatoren knallhart befragt werden wird. Ich spreche drüber mit unserem Mann in Washington, Thilo Kössler. Thilo, ist das heute ein Termin für Mark Zuckerberg, vor dem er dann auch mal richtig nervös ist?
Ich glaube, dass dem ganz bestimmt die Muffe geht, Sonja. Das dürfte vermutlich der schwierigste Auftritt in seiner Karriere werden. Es heißt, er hat sich extra einen Anzug gekauft. Ob es zur Krawatte auch gereicht hat, wird man sehen müssen. Er hat mit ganz, ganz scharfen Fragen zu rechnen, denn man wird von Mark Zuckerberg mehr hören wollen als dieses Schuldeingeständnis, das du zitiert hast, immerhin 7 Seiten lang. Was stellt er sich denn vor, wird man wissen wollen, wenn er Änderungen verspricht, und wird das dann ausreichen? Die Situation ist auch deshalb ein bisschen aufgeregt. ausgeladen, weil sich die Damen und Herren Senatoren natürlich selbst auch an die Nase fassen müssen. Sie haben jahrelang auf diese ehemaligen Start-ups geguckt, die sich zu Internetgiganten entwickelt haben, zu milliardenschweren Unternehmen, ohne dass sie, glaube ich, die ganze Dimension dessen begriffen hätten, was die da eigentlich so machen. Diese Social Media, die wir mit sozialen Medien übersetzen, was ja nicht so ganz korrekt ist, die können viel Unheil einrichten. Darüber wird erst heute nachgedacht, dass diese Social Media alles sind, aber eben nicht sozial. Man muss sich zusammen denken mit Hassbotschaft, mit Fake News, mit Missbrauch in der Absicht, Wähler zu manipulieren, mit dem Versuch, die Nutzer zu instrumentalisieren und. Also Russland-Affäre, Cambridge Analytica, du hast es ja angesprochen, da hat auch der Kongress über lange Zeit geschlafen. Und ich glaube, da will er jetzt auch ein bisschen was nachholen bei der Vernehmung von Mark Zuckerberg.
Wie ist denn eigentlich die Atmosphäre bei so einer Anhörung vor dem Kongress? Also hat das wirklich so was Staatstragendes? Also besonders locker wird es da ja nicht zugehen, ne?
Das glaube ich in der Tat auch nicht. Also erstmal architektonisch sieht das ja immer alles sehr gediegen aus im Kongress. Überall diese behagliche Teakholz-Atmosphäre im Kolonialstil. Dunkles, rötliches, hochgradig poliertes Holz, in dem sich der Schein ebenfalls polierter Messinglampen spiegelt. Dazu eben auch schon etwas aus den Fugen geratene ältere Damen und Herren, die sich in teuren Anzügen und Kostümen in Szene setzen. Das alles hat etwas Respekteinflößendes. Der Delinquent, der da befragt wird, der sieht sich einem Halbrund aus Fragestellern gegenüber. Jeder von ihnen hat 4 Minuten Zeit, um den Befragten festzunageln. Damit steht jeder Einzelne auch schon mal unter Druck. Und das kann schon unangenehm werden. Da ist schon mancher Angstschweiß geflossen. Und es ist ja richtig, es sind auch hartnäckige Senatoren dabei, die sich eingearbeitet haben, die jetzt jedes Detail in diesen Konfliktfällen kennen, die geschickte Fragesteller sind. Und da die Nerven zu behalten, zumal bei der permanenten Präsenz von Fernsehkameras, das ist in der Tat nicht einfach.
Wie hat sich Mark Zuckerberg denn im Vorfeld eigentlich darauf vorbereitet? Also ich nehme mal an, er hat mit diversen Juristen zusammengesessen und dann wird er richtig ordentlich durchgebrieft.
Der ist richtig ordentlich durchgebrieft worden, aber nicht nur von Juristen, glaube ich. Ich glaube, er ist sich der Brisanz dieses Auftritts bewusst. Er muss glaubhaft machen, dass er wirklich den Schuss gehört hat und bereit ist, etwas zum Schutz der Privatsphäre zu tun. Lässt er beide Auftritte einfach zu einer Showveranstaltung verkommen, dann muss er Konsequenzen fürchten, an deren Ende vielleicht sogar seine Entmachtung als CEO von Facebook stehen könnte. Also Mark Zuckerberg hat echt was zu verlieren. Und deshalb hat er sich hervorragend vorbereitet. Nicht nur mit Juristen, wie du gesagt hast, die ihn natürlich in jedem Detail gebrieft haben. Er hat Experten hinzugezogen, er hat sich auf Trainer eingelassen, die ihm mit Frage- und Antworttechniken durchgegangen sind, die verschiedenen Szenarien durchgespielt haben. Da muss es wohl auch Rollenspiele gegeben haben. Also Mark Zuckerberg hat vor dieser Anhörung heute im Senat und morgen im Repräsentantenhaus sicherlich seine Hausaufgaben gemacht.
Thilo, dann sag uns bitte noch zum Schluss, was könnte Zuckerberg und eben seiner Firma, also Facebook, im schlimmsten Fall denn drohen?
Ja, im schlimmsten Fall droht der Verlust seiner Glaubwürdigkeit, der Verlust an Ansehen und Prestige, der Verlust seines Status als Unternehmensführer und am Ende möglicherweise sein Job. Politisch geht es ebenfalls um viel und es betrifft ja alles nicht nur Facebook, sondern auch die Konkurrenten Google, Twitter und Co. Und es geht um die Frage, muss der Staat nicht dafür sorgen, dass diese Plattformbetreiber wie Mark Zuckerberg stärker reguliert werden. Genau um diesen Paradigmenwechsel geht es. Wenn es um die Wahrung der Persönlichkeitsrechte geht, ist dann nicht der Staat als Garant gefragt mit Auflagen, Gesetzen, Vorschriften. Und das wäre dann das Ende der Spielwiese Internet.
Mark Zuckerberg sagt heute und auch morgen aus vor dem US-Kongress aktuelle Infos dazu von Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und jetzt wird's richtig gemein, denn wir müssen sprechen über Pommes. Oh, scheiße. Spätestens jetzt habe ich Hunger. Aber okay, knusprige Pommes, wir wissen das alle. Es gibt eigentlich nichts Leckereres. Manchmal wird's leider auch ein bisschen gesundheitsgefährdend, nämlich dann, wenn die Pommes zu knusprig sind. Also Stichwort Acrylamid. Da steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Und deswegen hat die EU neue Regeln erlassen, damit eben möglichst wenig Acrylamid in unseren Körpern landet. Gelten ab morgen diese neuen Regeln. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich nochmal mit diesem Thema beschäftigt für uns. Also Kerstin, Acrylamid ist nochmal was genau?
Acrylamid ist ein Stoff, der aus Asparagin und Zucker entsteht. Und zwar, wenn kohlenhydrathaltige Lebensmittel bei höherer höheren Temperaturen gebacken, gebraten oder eben frittiert werden. In der Regel so ab 120 Grad Celsius. Das heißt, Pommes, Kartoffelchips, Cracker, aber auch Brot und Kekse, auch Lebkuchen und sowas, Frühstückszerealien und auch Kaffee, sowohl gerösteter Kaffee als auch Instant-Kaffee. Da überall kann Acrylamid drinstecken.
Und wie soll das verhindert werden?
Zum Beispiel mit niedrigeren Temperaturen und kürzeren Frittier-, Back- oder Röstzeiten. Die Pommes werden dann also nicht mehr so braun, die Kruste vom Brot nicht mehr so dunkel. Und beim Frittieren hilft es auch, das Fett regelmäßig zu wechseln. Die Minimierungsmaßnahmen, die in der EU-Verordnung stehen, sind aber noch viel umfassender. Da geht es zum Beispiel auch um die Lagerung der Kartoffeln und darum, von Anfang an Kartoffelsorten auszusuchen, die möglichst geringe Acrylamid-Vorstufen haben, also möglichst wenig Zucker und Asparagin, aus denen dann bei der Zubereitung Acrylamid entstehen kann.
Gibt es denn jetzt da konkrete Acrylamid-Werte, die nicht überschritten werden dürfen?
Also so richtig handfeste Grenzwerte gibt es nicht, aber es gibt für jedes Produkt Richtwerte. Es geht der EU nämlich darum, den Acrylamidgehalt in Lebensmitteln zu senken. Und ob diese Richtwerte eingehalten werden, das soll ab sofort überprüft werden. Die neue Verordnung ist nämlich, wie du schon sagtest, ab morgen dann richtig in Kraft, eigentlich schon seit 11. Dezember, aber es gab eine 4-monatige Übergangsfrist. Und dann sind die Behörden im jeweiligen Land dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob diese Richtwerte von Lebensmittelherstellern, Restaurants und Imbissen auch eingehalten werden. In Deutschland machen das die zuständigen Lebensmittelüberwachungs- oder Veterinärämter. Die können dann Proben aus der Pommesbude mitnehmen und im Labor untersuchen, wie viel Acrylamid drinsteckt. Und wenn das zu viel ist, dann kann gefordert werden, dass sich das ändert. Aber ja, so richtig verbindlich ist die Regelung nicht.
Ja, okay, aber wenn ich jetzt Pommes zu Hause mache oder Brot oder Kekse backe, dann kontrolliert das ja auch keiner. Das heißt, da entsteht dann im Zweifelsfall eben auch Acrylamid.
Kann sein, ja.
Wie soll ich das vermeiden?
Also wenn du ein Fertigprodukt benutzt, dann liegt die Verantwortung für den Acrylamidgehalt tatsächlich beim Hersteller. Das steht nämlich auch in der EU-Verordnung. Das heißt, auf der Verpackung muss dann stehen, dass du bei maximal 175 Grad frittieren solltest und im Ofen nicht heißer als 220 Grad backen. Wenn du aber jetzt Pommes aus frischen Kartoffeln vielleicht zu Hause machst, dann raten die Verbraucherzentralen, dass du sie nicht länger als 3,5 Minuten in der Fritteuse lässt und dass du das Fett in der Fritteuse nicht heißer machst als 175 Grad. Für den Backofen gilt maximal 180 Grad. Gerade bei Umluft, ohne Umluft maximal 200 Grad und ganz generell lieber kürzer braten, backen und frittieren und Bratkartoffeln zum Beispiel vorher kochen, das hilft auch oder einfach direkt Salzkartoffeln machen und beim Backen lieber Natron benutzen als Backpulver und generell gilt lieber zu hell als zu dunkel.
Und generell gilt aber auch, wenn ich es nun mal am liebsten so knusprig mag, dann mache ich mir die Pommes wahrscheinlich trotzdem noch so, ne?
Ja, klar.
Mein Risiko.
Dein Risiko. Dann, wenn du nachher Krebs hast, kannst du die EU nicht mehr.
Mache ich die Kartoffeln dafür verantwortlich.
Dich beschweren.
Die EU möchte, dass wir weniger Acrylamid essen, denn das steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Deswegen gelten neue Richtlinien fürs Frittieren, Backen und Rösten. Infos dazu von Kerstin Ruskowski.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass eine Firma im Netz die Leute googelt, die sich auf eine neue Stelle bewerben, das kennen wir ja eigentlich schon. Ne? Da wird dann so gecheckt, oh, was postet der da bei Facebook, was stellt die bei Instagram ein, diese ganzen Sachen eben. Es geht natürlich auch umgekehrt. Also viele Bewerber informieren sich auf speziellen Seiten über die Unternehmen, bei denen sie sich dann bewerben wollen. Der Branchenverband Bitkom hat jetzt eine Umfrage dazu gemacht und dabei ist rausgekommen, die Zahl der Nutzer von Bewertungsseiten steigt weiter. Unser Reporter Martin Krinner hat sich mal angeguckt, warum das so ist.
Zuerst mal eine Zahl. 36% aller Leute, die das Internet benutzen, haben sich schon mal die Bewertung eines Arbeitgebers im Netz angeschaut. Und bei den unter 30-Jährigen liegt die Quote sogar bei 52%. Diese 52% waren also schon mal bei Kununu, Jobvote, Comparise oder meinchef.de. Und dort ist die Nutzerrate in den letzten 3 Jahren um 7 Prozentpunkte gestiegen. Von den Nutzern dieser Seite ist mir heute auf der Straße zwar nur einer über den Weg gelaufen.
Doch, habe ich schon. Also klar, auch bei alten Arbeitgebern guckt man manchmal die Google-Bewertungen an, wie es bei denen noch läuft.
Aber das Interesse, sich über seinen möglichen zukünftigen Arbeitgeber zu informieren, Nur das hatten irgendwie alle.
Ich würde mich auf jeden Fall umgucken, klar, warum nicht? Also man muss ja auch wissen, mit wem man es nachher zu tun hat. Und man, klar, man kann auch viele Dinge auf sich zukommen lassen, aber erstmal so ein bisschen gucken, warum nicht?
Wenn du jetzt dich nach einem neuen Arbeitgeber umgucken würdest, worauf würdest du dann achten?
Auf das Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverhältnis.
Gutes Arbeitsklima, so was die anderen sagen, wie das da so läuft im Betrieb.
Besonders auch, dass man am Wochenende frei hat. Es gibt auch viele Jobs, wo man am Wochenende auch nochmal ran muss. Dass man halt auch geregelte Arbeitszeiten hat.
Das Geld spielt dann eine zweite Rolle, wenn halt das Verhältnis gut ist zwischen Arbeitgeber und Nehmer.
Solche Sachen wollen die Leute also rauskriegen, wenn sie Profile potenzieller Arbeitgeber im Netz anschauen. Was aber mit den Nutzerzahlen der Bewertungsportale auch gestiegen ist, ist die Zahl der Leute, die Bewertungen schreiben.
Es schreiben ungefähr 25%. Also jeder Vierte hat schon mindestens einmal eine Bewertung hinterlassen.
Sagt Christian Kulig vom Branchenverband Bitkom, der die Umfrage herausgegeben hat.
Und das Interessante auch da ist, Tendenz steigend. Also vor 3 Jahren war dieser Wert nur bei 17%. Das heißt, es wird auch vermehrt wirklich nicht nur zum Mitlesen, sondern eben zum Selbstausdrücken benutzt.
So, das heißt jetzt allerdings noch nicht, dass das, was da im Netz steht, auch wirklich rundum verlässlich ist. Zum einen ist es ja Ansichtssache, ob ein Chef jetzt besonders nett oder ein Vollidiot ist oder ob ein Arbeitgeber sich speziell dadurch auszeichnet, dass er besonders flexible Arbeitszeiten hat. Und?
Ich glaube, dass das auch ganz oft so ist, dass halt wirklich nur die Extremfälle wahrscheinlich sich eher im Internet dazu äußern. Also wenn es extrem schlecht gelaufen ist, schreiben die Leute das dahin. Und wenn die extrem zufrieden waren, aber dass so die Mittelschicht dazwischen, die so sagt, ja doch, ich finde es okay hier, dass die aber vielleicht sich gar nicht so dann im Internet dazu äußern unbedingt.
Christian Kulig meint aber, dass hier die schiere Masse der Bewertungen hilft.
Ich würde sagen, das liegt irgendwo zwischen Racheinstrument und Ratingagentur. Also das sind sicher die beiden Extremen des Kontinuums. Man muss sehen, dass jede Bewertung natürlich eine subjektive Beschreibung eines Dritten quasi ist und immer nur einen Mosaikstein eines Unternehmens zeigen. Und im Allgemeinen kann man sagen, umso mehr Bewertungen für einen Arbeitgeber hinterlegt sind, umso zuverlässiger ist die Bewertung, umso höher die Chance, dass das Gesamtbild wirklich stimmig ist.
Die Untersuchung der Bitkom zeigt jetzt auch, dass sich viele Leute von diesen Bewertungen beeinflussen lassen, im Positiven wie im Negativen. Die einen fühlten sich bestätigt, aber gut die Hälfte hat sich wegen einer schlechten Bewertung entschieden, sich nicht bei einem bestimmten Unternehmen zu bewerben. Und deswegen sollte man sich schon Gedanken machen, was man schreibt. Zum Beispiel, indem man vor der Bewertung eine klare Plus-Minus-Liste zum Unternehmen aufstellt.
Und die Liste würde ich dann auch 2 Tage später mir nochmal anschauen und prüfen, ist das immer noch das, was ich wirklich denke, oder habe ich vor 2 Tagen vielleicht aus einer Wut heraus was aufgeschrieben, was eigentlich gar nicht so richtig stimmt. Und wenn das immer noch so ist, dann kann man das mit gutem Gewissen online stellen.
Und dann geht es euch bestenfalls wie dieser Frau.
Welche Note bekommt dein Arbeitgeber?
Oh Gott, nicht, dass er jetzt zuhört. Also in Schulnoten ausgedrückt auf jeden Fall so 1 bis 2. Das ist echt gut.
Na dann hoffen wir mal, dass sie das in 2 Tagen auch noch sagt.
Ja, wir können das jetzt auch schon sagen. Theresa und ich, haben wir eigentlich den weltbesten Arbeitgeber? Selbstverständlich.
Aber hallo.
Deutschlandfunk Nova 1 plus.
Super Verhältnis mit den Kollegen. Super Musik.
Alle sind freundlich.
Toll.
Es ist wirklich schön hier. Wir veräppeln euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer im Knast sitzt, der soll ja eigentlich resozialisiert werden und er soll nicht ausbrechen können. Logisch, ne? Das mit dem Ausbrechen, das hat ja vor ein paar Monaten leider gut geklappt. Es gab ja ein paar Fälle in Berlin, ihr erinnert euch. Und wieder eingliedern in die Gesellschaft, das läuft offenbar auch nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht. Das ARD-Magazin-Report aus Mainz hat recherchiert und dabei ist herausgekommen, dass in ganz Deutschland rund 1500 Stellen im Strafvollzug nicht besetzt sind. Und dazu würden wir gerne mehr erfahren von Heiner Hoffmann. Der hat das Thema recherchiert für den Report aus Mainz. Heiner, 1500 Stellen zu wenig. Welche Gefängnisse betrifft das denn?
Also die unbesetzten Stellen gibt es tatsächlich überall in Deutschland. Das hat die Umfrage ergeben. Alle Länder haben zurückgemeldet, es fehlt eigentlich überall Personal. Aber es gibt gravierende regionale Unterschiede. Besonders besonders drastisch ist das Problem in den Städten. Also wenn man auf Berlin und Hamburg schaut, hier wird es ganz deutlich, da fehlt in Teilen jeder zehnte Beamte. Also jede zehnte Stelle ist schlichtweg nicht besetzt. Ein Beispiel, wo es ganz deutlich wird, das ist die JVA, Justizvollzugsanstalt Plötzensee, wo es ja auch den Ausbruch gab, eine der größten Justizvollzugsanstalten in Deutschland. Da fehlen sage und schreibe 63 Beamte. Also knapp 600 sind vorgesehen, 63 Beamte davon sind nicht besetzt. Da konnten die Stellen nicht besetzt werden. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das am Ende bedeutet für ein Gefängnis, wenn da 10% nicht da sind. Auf dem Land ist das Problem etwas geringer. Da ist der Beamtenberuf, glaube ich, noch etwas attraktiver. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da lassen sich die Stellen einfacher besetzen.
Wie sicher ist es denn dann in den Gefängnissen? Also wenn wir jetzt wirklich so viele Stellen offen sind, in Berlin jede zehnte Stelle nicht besetzt, hast du gesagt, das ist ja schon eine hohe Zahl.
Genau, ich hatte das Beispiel Plötzensee eben genannt. Da hat es ja tatsächlich einen größeren Ausbruch gegeben, wo Gefangene in aller Ruhe mit schwerem Gerät ein Loch in die Betonmauer fräsen konnten und tatsächlich die Beamten drinnen nichts davon mitbekommen haben. Aber generell gilt, das Personal, das übrig ist, das tatsächlich besetzt ist, die müssen alle im sicherheitsrelevanten Bereich arbeiten. Das heißt, die müssen aufpassen, schlichtweg, dass drinnen nichts passiert und dass keiner abhaut. Bedeutet aber auch, was wirklich leidet, ist die Resozialisierung, die sozialen Angebote, die Betreuung, weil dafür am Ende dann oft kein Personal übrig ist. Auch zum Beispiel für die Kontrolle von Drogen. Ab und zu müssen ja Hafträume kontrolliert werden, ob da drinnen Drogen versteckt werden. Das ist sehr personalintensiv und dafür ist dann eben teilweise kein Personal mehr übrig, weil die alle für die äußere, sogenannte äußere Sicherheit eingesetzt sind.
Heißt übersetzt, das hat tatsächlich Auswirkungen auf die Resozialisierung der Insassen. Das kann man jetzt schon sagen oder sehen.
Das kann man sehen. Wir standen für unsere Recherchen mit sehr vielen Häftlingen in Kontakt, haben Häftlinge interviewt, haben auch sehr viele Briefe von Häftlingen bekommen. Und tatsächlich haben sich da sehr viele beschwert, dass sie nur verwahrt werden. Dass zum Beispiel der Umschluss ausfällt. Das bedeutet, dass die Türen aufgemacht werden, manchmal auch sich mit anderen Gefangenen unterhalten werden kann. Was ja sehr wichtig ist, solche sozialen Kontakte. Das fällt oft weg nach den Beschreibungen der Gefangenen, weil dafür das Personal fehlt, um aufzupassen. Und ein Beispiel fand ich ganz eindrücklich. Ein Häftling hat uns geschildert, der ist eingewiesen worden in den Knast wegen alkoholbedingten Straftaten. Der wollte wegkommen, wollte eine Therapie machen, so eine Gruppensitzung und musste sage und schreibe 14 Monate darauf warten, überhaupt eine Antwort zu bekommen, ob er an diesen Sitzungen teilnehmen kann. Da war seine Haftstrafe schon fast wieder um. Was auch wirklich auffällig ist in unseren Umfragen, oft fehlt das Fachpersonal, also Psychologen zum Beispiel. Und ohne Psychologen ist es eben schwierig zu resozialisieren, zu therapieren.
Was ist denn mit dem Personal, das jetzt eben da ist? Können die das denn überhaupt abfangen oder auffangen?
Ein guter Indikator dafür, was mit dem übrigen Personal passiert, ist die Krankenquote, finde ich. Das haben wir erhoben. Also wie viel Prozent der Beamten sind eigentlich im Durchschnitt krank? Zum Vergleich, in Deutschland sind es durchschnittlich 5% normalerweise in allen Berufen. Allerdings, wenn man im Strafvollzug schaut, da sind es in manchen Ländern bis zu 17% der Justizbeamten, die krank sind. In eigentlich allen Ländern oder fast allen Ländern mehr als 10% im Schnitt. Das heißt mindestens doppelt so hoch wie in anderen Branchen. Und das deutet doch schon auf ein grundsätzliches Problem hin.
Deutschlandweit sind 1500 Stellen im Strafvollzug nicht besetzt. Den ausführlichen Bericht, den bekommt ihr heute Abend im Ersten um 21.45 Uhr, Viertel vor 10.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.